Sinbingelele nonke enlalele namhlanje.
Ich grüße euch alle ganz herzlich, da wo ihr euch befindet, wo ihr den Dienst zuhört. Dies ist der erste Sonntag wieder nach einer längeren Zeit, nach einer Unterbrechung, wo einige der Mitarbeiter zu den verschiedenen Sisabantu-Zweigstellen fahren konnten, sie besuchen und dort Gottesdienste halten. Sie haben ein großes Vorrecht und wir freuen uns auch alle und vor allem freuen sich die Gemeindemitglieder, dass sie wieder Besuch bekommen und einen echten Gottesdienst miterleben dürfen. Es gibt noch viele Sisabantu-Zweigstellen, die wir besuchen möchten und sollten. Und seit 1951, als Missionar Erlo Stegen anfing zu predigen und dann später, als die Erweckung begann, seit dieser Zeit, seit diesen vielen Jahren, haben sich überall Gemeinden gebildet und Sisabantu-Zweigstellen sind gegründet worden. Es gibt so viele Gemeinden, dass es unmöglich ist, alle zu besuchen, persönlich zu besuchen. Sogar in Swasiland, unserem Nachbarland, haben so viele uns schon lange gebeten, dass wir doch bitte dort eine Gemeinde öffnen, eine Kirche bauen, dass sie auch Gottesdienste erleben können. Nicht nur in Swasiland, auch andere Stellen und Länder, wo viele uns betteln und sagen, bitte kommt und gründet eine neue Gemeinde, die Sisabantu angehört. Wir möchten die Erweckungsbotschaft hören. Wir sind so beschäftigt und wir sehen, dass Gott am Wirken ist. Wir erleben Gottes Wirken. Gott ist der Gleiche. Er wirkt heute in dieser heutigen Zeit. Man kann es gar nicht beschreiben. Es ist schwierig, es in Worte zu fassen, was wir zurzeit erleben. Aber vielleicht, wenn wir auch probieren würden, es euch zu erzählen, es wäre schwierig, wahrscheinlich für euch es zu erfassen und zu begreifen. In Europa haben sie uns gebeten, dass wir doch für sie beten. Das sind verschiedene Gebetsanliegen, dass Gott doch eingreifen möchte. Und wir erleben, wie Gott uns sich unser erbarmt und eingreift und wirkt, die Gebete beantwortet. Und viele junge Männer, die aus einer Drogenvergangenheit kommen und viele, die drogensüchtig sind, möchten so gern hierher kommen. Und viele haben angerufen und dann haben sie Gebet empfangen übers Telefon und Gott hat ihnen geholfen und sie freigemacht von Drogen und sie brauchen keine Drogen mehr konsumieren. Wenn wir verschiedene Orte besuchen, dann wird uns klar und es ist offensichtlich, wie der Teufel wütet und wirkt und versucht, viele in die Hölle zu ziehen. Und es gibt einen Dämon, der heißt Dogolosch, der sieht aus wie ein Zwerg. Und das sind so Gestalten, die erscheinen und dann kommen die und wollen Frauen heiraten, wollen ein eheliches Verhältnis mit einer Frau haben, selbst wenn sie schon verheiratet ist mit einem Mann, wollen sie wie ein verheiratetes Verhältnis zu diesen Frauen haben. Und so kommt der Teufel in verschiedenen Formen. Und wir bitten darum für Gebet. Betet, dass Gott diesen bösen Geist überwindet und dass die Leute frei werden davon. Und er kommt sogar zu jungen Frauen, zu jungen Männern in verschiedenen Formen und versucht sie auf sexuellem Gebiet. Und quält sie und führt sie in Versuchung und will sie in die Hölle reißen. Darum, wenn du Gott erlebt hast, dann bleib dabei. Wenn du aber beschmutzt bist, verunreinigt, dann bekenne deine Sünden. Geh tief in deinem Leben, bring alles ans Licht. Gedanken, Gefühle, Taten, Worte, dass Gott dich wirklich befreit und dass dieser Togolosch, dieser Dämon, dieser Zwerg, dieser Teufel keinen Raum in dir findet und keine Macht an dir findet. Und es ist sehr gut, wenn ihr Kinder etwas erlebt, wenn ihr nachts Erscheinungen habt, wenn ihr gequält werdet von solchen Sachen, dann sprecht mit Leuten drüber, die euch helfen können. Wenn ihr Mütter oder Väter habt, dann sprecht mit ihnen darüber. Du, junges Mädchen, sprich mit deiner Mama darüber oder du, Sohn, mit deinem Papa. Erzähl, was mit dir geschieht, was du erlebst. Die werden dich ermutigen, zu einem Seelsorger zu gehen und dass du Gebet bekommst. Ich erwähne Sachen nur an der Oberfläche, denn wir haben Zuhörer verschiedenen Alters. Aber denk mal darüber nach, wenn ein Mann zu dir kommt, du als kleines Mädchen und dieser Mann macht dir weh und quält dich. Und ich danke Gott für diesen Tag und dass ich vor euch stehen darf. Eigentlich, wirklich, ich möchte das sagen. Dein Mann sollte nicht dein Seelsorger sein. Du als Ehemann, mach doch deine Frau nicht zu deinem Seelsorger und bekenne deine Sünden bei ihr. Das habe ich von unseren Leitern und von unserem Leiter und Vater, dem Gründer dieser Mission, Missionar Erlo Stegen, gelernt. Das hat er uns beigebracht. Und da geschehen so viele Sachen, die nicht gut sind. Das bringt keine gute Frucht. Viele Irrtümer entstehen, wenn Männer ihre Sünden bei ihren Frauen bekennen und umgekehrt. Und auch Kinder, wenn Kinder in Sünde stecken, und die Kinder gehen zu ihren Eltern und bekennen ihre Sünden bei ihren Eltern, beim Vater, bei der Mutter. Das ist nicht der rechte Weg. Ich möchte das mit folgendem Beispiel vergleichen. Wenn du hier in deiner Hand ein Dorn hast, dann gehst du zu deinem Vater, zu deiner Mutter und dann tust du dem Papa leid oder der Mama. Und dann wollen sie dir nicht weh machen und den Dorn rausholen. Dann lassen sie es einfach. Weil wenn deine Eltern anfangen, den Dorn rauszuholen mit einer Nadel oder einer Pinzette, dann machst du, au, es tut weh, oh, du machst mir weh. Und dann haben deine Eltern Mitleid mit dir. Und dann wollen sie lieber nicht weitermachen. Es ist besser, wenn du zu jemand anderem gehst, oder zu einem Verwandten, Und der hat nicht so ein Gefühl für dich, Mitleid. Der will dir helfen, der weiß, dieser Dorn muss raus. Und der wird dir helfen. Und wenn du zum Beispiel einen faulen Zahn hast und der muss raus, dann gehst du nicht zu jemandem wie der Papa oder die Mama. Na, da wirst du weinen, au, 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 macht weh, bitte nicht, bitte nicht. Da gehst du zum Zahnarzt und da hältst du schön hin. Und genau so ist es auf geistlichem Gebiet. Ihr müsst zu einer Person gehen, die euch geistlich helfen kann, die Seelsorge macht, die von Gott den Auftrag hat. Ein Seelsorger kann dir helfen, dich lehren, dich zurechtweisen, dass du nicht immer geistlich hinkst und dich so mitschleppst. Einige Leute wollen nicht, was Bauern machen, Farmer machen. Zum Beispiel ein Gärtner oder ein Bauer, der beschneidet die Bäume, der beschneidet die Reben, die Pfirsichbäume und so weiter. Und wenn auch der Baum nachher elend aussieht und der Saft tropft raus und wird abgeschnitten, ist nur noch ein kleiner Baum. Der Bauer weiß und der Farmer muss das tun, der Gärtner und geistlich das Gleiche. Wenn jemand dich beschneidet, dich zurechtweist, dich korrigiert, dann macht's vielleicht weh, aber es tut dir gut. Dann kannst du besser wachsen, mehr Früchte bringen. Und auch wenn du eine Wunde hast und die muss desinfiziert werden, dann kann man Salz gebrauchen. Salz desinfiziert und reinigt. Oh, aber das brennt dann, die Wunde. Aber ist gut. Dann heilt die Wunde nachher. Dann müssen wir dann einfach auf die Zähne beißen und durchhalten. Und Gott wirken lassen. Aber wenn der Seelsorger Mitleid hat mit dir und immer nur dir auf die Schulter klopft und sagt, oh, du Armes, ja, du hast es auch schwer, oh, du armer Junge, ja, wirklich, ich habe Verständnis. Das hilft einem geistlich nicht, das bringt einen nicht vorwärts. Und darum lebst du vielleicht so, wie du lebst, kommst nicht weiter in deinem geistlichen Leben. Und vielleicht versucht jemand, dich zu korrigieren, dich zurechtzuweisen. Sag du, nicht so, mach es so. Oh, dann bist du verletzt und weinst. Dann läufst du zum Nächsten und sagst, stell dir vor, ich habe mit so und so gesprochen und das hat sie gesagt oder er gesagt. Und dann sagt die zweite Person zu dir, oh ja, das ist wirklich nicht schön. Nein, du tust mir wirklich leid. Das war ein bisschen hart. Wisst ihr, wir sind aufgewachsen und sind diszipliniert zurechtgewiesen worden, gezüchtigt worden. Wir haben Respekt und Gehorsam gelernt. Und unser Vater und unsere Verwandten haben sogar einen Stock gebraucht. Damals war das noch erlaubt, aber es hat uns geholfen. Wir durften nicht einfach reden, was wir wollten oder freche Antworten geben. Und wir mussten auch die Wahrheit reden. Und dann sagen einige, was hat der oder die mir zu sagen? Ich habe eine viel bessere Ausbildung. Ich habe es viel weitergebracht. Was weiß der oder die schon? Ich habe eine Ausbildung, ich habe studiert. Wir hatten einen Gottesdienst und da wurde vorgelesen, Ehre Vater und Mutter und Ehre deinen Vater, der dein Vater ist und deine Mutter, die dich auf die Welt gebracht hat. Einige Leute behandeln ihren Vater wie ein kleines Kind, wie wenn ein kleiner Junge wäre. Und dann ist es peinlich, der Vater tut ein Leid. Und man denkt, tja, wie kann dieses Kind seinen Vater so behandeln? Und wenn deine Mutter alt wird, dann musst du sie ehren, wenn sie älter wird. Du musst sie ehren, sagt die Bibel, lehrt Gottes Wort uns. Egal, ob sie jung und fit ist oder schon älter wird und alt wird, du sollst sie ehren. Aber vielleicht gehörst du zu denen, wie so viele Jugendliche heute, die sagen, ah, meine Mutter, was weiß die schon? Die ist ja nicht mal zur Schule gegangen. Ich weiß alles viel besser. Heutzutage wird man viel besser ausgebildet. So, du verachtest deine Mutter. Als mein Vater starb, da habe ich gedacht, jetzt muss ich meine Mutter besonders ehren und tun, was sie sagt, weil mein Vater nicht mehr da ist. Ich habe auch dafür gebetet und habe gesagt, bitte, Herr Jesus, hilf mir, dass ich meine Mutter jetzt ehre, dass sie keinen Unterschied merkt, dass mein Vater nicht mehr da ist. Und ich bin so dankbar, dass bis zum Tag, wo meine Mutter zum Herrn gegangen ist, musste sie mich nie zurechtweisen und mir sagen, weißt du, mein Sohn, du ehrst mich nicht mehr wie früher, du behandelst mich nicht mehr mit Respekt. Sie brauchte das nie zu mir sagen und ich danke Gott dafür. Er hat mir geholfen und mein Gebet erhört. Nun, ihr jungen Leute, ihr Kinder, lernt Respekt zu erweisen. Wenn ihr auch es noch nicht könnt, wenn es für euch was ganz Neues ist, lernt es jetzt, ab heute, dass ihr eure Eltern, eure ältere Leute ehrt und Anstand zeigt. Und wir nennen ältere Leute nicht einfach bei Namen, so und so. Wir sagen Onkel oder Tante oder Herr und Frau. Wir gebrauchen die Höflichkeitsform. Und das sage ich nicht nur einfach so im Vorbeigehen. Ich meine, was ich sage. Im Epheserbrief, im 2. Kapitel, Epheser 2, Vers 8. Da steht, denn aus Gnade seid ihr gerettet worden, durch den Glauben, und das nicht aus euch, es ist Gottes Geschenk. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Nun, wenn du ein Kind oder ein Jugendlicher fragst, bist du Christ? Und dann sagen sie, ja, meine Eltern sind Christen. Dann bin ich vielleicht auch Christ oder meine Großeltern sind Christen. So, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Aber hier ist es ganz klar, es ist nicht unser eigenen Verdienst, dass wir gläubig sind, dass wir Christen sind. Wir haben es nicht geschafft. Es ist ein Geschenk von Gott. Das empfangen wir aus Gnade, aus Gottes Gnade in unserem Leben, wenn wir gläubig sind und an Gott glauben. Und es ist nicht durch, dass wir gut sind oder gute Werke haben und dass wir gerettet sind. Nein. Es ist ein Geschenk, eine Gabe Gottes. Der Herr Jesus hat gebetet und gesagt, danke Herr für die, die du mir geschenkt hast, die du mir gegeben hast, dass sie Kinder Gottes sind. Das hat mich tief berührt, als ich das gelesen habe, dass die, die der Vater Jesus gegeben hat, das sind die, die glauben, das sind die Gläubigen. Ich bin aus dem Dreck gezogen worden, aus dem Schlamm, aus dem Sumpf der Sünde. Gott hat mich dort rausgeholt. Er ist herabgekommen, hat mich aus meinem Dreck geholt, aus meinen Sünden und gerettet. Seht ihr, was für eine große Gabe, was für ein unglaubliches Geschenk das ist von Gott. Man könnte viele Gottesdienste darüber halten, dass es ein Geschenk Gottes ist, dass wir Kinder Gottes genannt sind und dass wir uns Kinder Gottes nennen können. Das ist nicht unser Verdienst, weil wir gut sind, weil wir was gut geschafft haben. Wenn du noch kein Gläubiger bist, wenn du noch kein Christ bist, dann rufe heute aus zu Gott und sag, Herr, hilf mir, rette mich, dass ich eine Begegnung mit dir habe, dass ich auch ein Kind Gottes werden kann. Warum machst du es nicht, wie die, die mit ihren Gebetsanliegen zu uns kommen und sagen, bitte, mein Bruder, bete für mich. Ich bin Alkoholiker oder ich bin ans Rauchen gebunden. Bitte, bete für mich. Oder wenn du jemand kennst, der Gebet braucht, dann bitte doch für die Person für Gebet. Wenn du jemanden kennst, der leidet, der ein Problem hat, dann bring dieses Gebetsanliegen zu Menschen, die beten können. Und das habe ich schon vorher gesagt. Als ich 13 Jahre alt war, da habe ich gehört, wie meine Mutter gebetet hat. Und sie sagte, o Herr, schenk mir doch, dass eins meiner Kinder sich bekehrt. Und dass dieses erste Kind, was sich bekehrt, wie ein Streichholz ist, das ein Feuer anzündet und dass die anderen Kinder dann auch von dem Feuer erfasst werden, dass die auch Christen werden, dass sie angesteckt werden. Meine Mutter kannte mich, dass ich ein ungläubiges Kind bin. Sie wusste, dass ich wohl ein Kirchenmitglied war von einer bestimmten Kirche, aber gläubig war ich nicht. Christ war ich nicht. Aber dann habe ich nach dem Gebet meiner Mutter selber gebetet. Gott hat mein Gebet gehört und mein Herz gesehen. Und da, wo du jetzt bist, kannst du auch beten und sagen, o Herr, ich möchte auch gerettet werden. Ich möchte auch Christ werden, ein Kind Gottes. Ich möchte auch mich ändern. Ich möchte ein neuer Mensch werden. Ich möchte aufhören, mich zu ärgern, böse zu werden, zu zanken und frech zu reden und ungehorsam zu sein. Weiß nicht, was deine Probleme und Sünden sind. Vielleicht bist du trotzig, hast ein Groll, bist dickköpfig. Damit kannst du zum Herrn kommen und sagen, Herr, ich möchte auch ein Kind Gottes werden. Wir beten. Unser Gott, wir beugen uns vor dir. Du bist groß. Und Herr, wir schließen unsere Augen und beugen unsere Häupter vor dir. und dadurch zeigen wir dir Respekt, zeigen wir dir, wie wir dich anbeten und ehren. Herr, Vater, du sitzt auf dem himmlischen Thron und Himmel und Erde werden von dir regiert. Du regierst alles und du lenkst alle, Gläubige und Ungläubige. Bitte, Herr, sei jetzt in unserer Mitte, rede zu uns, damit dein Name verherrlicht werde durch diesen Gottesdienst und dass dein Wille geschehe auf Erden, so im Himmel, wie im Himmel, so auf Erden. Und heilige deinen Namen. Amen. Ich möchte einen Text lesen, der auch im Jahr 2005 gelesen worden ist. Und dieser Text wurde im September, im Juli gelesen, im Jahre 2005. Das hat mich tief berührt, denn im Jahr 2000, da geschah etwas, was Staub aufwirbelte. Da war ein Tumult und ein Sturm. Und dann hat Onkel Erlo uns aus Jesaja vorgelesen, dem Propheten Jesaja. Jesaja 31. Entschuldige, ich suche den Text. Jesaja. Oh, ihr trotzigen, dickköpfigen Kinder. Schnell, die Frau geflogen und liest. Der Schwarzi oder der Marius. Der kommt jetzt zu Marius. Wenn ihr nach Ägypten geht, dann fragt ihr nicht um meinen Schutz, um den Schutz Gottes. Ich werde den Text gleich lesen. Ich habe leider die Stelle nicht mitbekommen, aber diese Worte, die wir gelesen haben, sind Nahrung für uns. Und möge es uns stärken und ernähren, und dass wir später darüber nachdenken. Ich lese es noch einmal, Jesaja 40 vom Jesaja 30 vom ersten Vers an. Weh den widerspenstigen Kindern, sagt der Herr, die ohne mich ratschlagen und ohne meinen Geist Bündnisse schließen, um eine Sünde auf die andere zu häufen, die nach Ägypten hinabziehen und meinen Mund nicht befragen, damit sie sich in den Schutz des Pharao flüchten und unter dem Schatten Ägyptens Zuflucht suchen. Das war Jesaja 30 vom ersten Vers an. Jeder von uns muss sich selbst fragen, und ich selber habe gebetet: Herr, möge ich doch nicht unter denen gezählt werden, die dir den Rücken zukehren. Hilf mir, dass ich mich nie von dir abwende und meine Hilfe woanders suche. Egal zu welcher Gemeinde du gehörst, bete dieses Gebet: Herr, hilf mir, dass ich dich nicht verlasse, auch wenn ich alt werde nicht. Bitte sei mir gnädig, dass ich dir treu bin bis ans Ende meines Lebens. Denn die Gefahr wächst, dass wenn du älter wirst und ans Ende deines Lebens kommst, vielleicht kriegt der Teufel Raum in dir und du wirst abgelenkt und wirst von Gott getrennt und weggeführt. Und wenn du selber es nicht bist, vielleicht durch deine Frau oder durch deine Kinder. Bete, egal zu welcher Gemeinde du gehörst, bete persönlich: Herr, hilf mir, dass ich nicht zu denen gezählt werde, die dich verlassen, die dir untreu werden. Gehorche dem Herrn und nimm dieses Wort zu Herzen und lass es tief in deinem Herzen wirksam sein. Und jetzt lesen wir den Gottesdienst, und das ist die Hauptsache von heute. Oder wir lesen jetzt den Text, der Haupttext ist für diesen Gottesdienst, aus dem Propheten Maleachi. Das ist das letzte Buch im Alten Testament. Maleachi Kapitel 4 vom ersten Vers an. Jetzt singen wir erst noch ein Lied.
Siam tetana mingo moya wako o si vesi sonosam.
Das heißt: Herr, verherrliche du dich, rede zu mir und zeige mir meine Sünden. Das ist ein Gebet, und möge Gott doch dieses Gebet beantworten. Maleachi, Kapitel 4, der große Tag Gottes. Der große Tag Gottes. Siehe, der Tag kommt, der wird brennen wie ein Ofen, wo alle Stolzen und alle Halsstarrigen verbrannt werden. Der Tag kommt, der heiß ist wie ein Ofen. Ja, wo alle Bösen, die werden sein wie Heu und Stroh, und an jenem Tag werden sie verbrennen. Das sagt der Herr der Heerscharen, und keiner wird übrig bleiben, keine Wurzel, kein Ast. Nun, in der englischen Sprache ist es wie ein Ofen, der brennt. Vielleicht denkst du jetzt an einen Kochherd, an einen Backofen. Aber in der Zulu-Sprache ist es mehr ein Schmine, ein Feuerplatz, eine offene Stelle, wo Feuer gemacht wird, wo Feuer angezündet wird. Also nicht wie ein Backofen, der mit Gas oder Elektrizität funktioniert. Und ihr wisst ja, wie man ein Feuer macht. Dann nimmt man kleines Holz, kleine Splitter, und dann macht man so einen Haufen davon mit dünnen Hölzern. Und so fängt man das Feuer an. Und dann, wenn es kalt ist im Winter und man ein Feuer macht, in einem Schmine, Kaminfeuer, ja, dann wird es warm, gibt Wärme ab. Und da kann man sogar auch kochen. Man kann darauf was braten und kann eine schöne Zeit miteinander verbringen als Familie. Kann ein Ei braten in der Pfanne oder sonst etwas. Also ihr müsst euch einen solchen Feuerofen vorstellen, ein offenes Kaminfeuer. Nun, bevor wir eine Küche gebaut haben hier auf Sisabantu, auf der Missionsstation, da haben wir auch so gekocht. Wir haben Feuer gemacht und wir hatten Töpfe drauf, so gusseiserne Töpfe mit drei Beinen, darunter war Feuer und in diesen Töpfen haben wir gekocht. Und diese Mahlzeiten waren wunderbar zubereitet. Die haben herrlich geschmeckt. Alle haben das Essen genossen. Und so ist Gott. So ist der Herr Jesus. Wenn er mit uns spricht, dann gebraucht er eine Sprache, die wir verstehen können. Er gebraucht Ausdrücke, die wir begreifen und wo wir uns alles gut vorstellen können. Er wird sogar himmlische Beispiele gebrauchen und wir können sie verstehen, weil er die Sprache spricht, die wir begreifen und aufnehmen können. So. Es wäre gut, dass bevor du stirbst, dass du verstehst, was Gott sagt. Ich kann euch sagen, hier in Südafrika sterben viele, viele Leute. Zu Hunderten sind in den letzten Tagen und Wochen, Monate Leute gestorben, jeden Alters. Und es ist gut, dass wir einander daran erinnern, dass wir unsere Sünden bekennen, nicht nur das, sondern dass wir einander daran erinnern, da kommt ein bestimmter Tag im Leben eines jeden Menschen, der letzte Tag ist. Das ist Gottes Tag in unserem Leben. Wir hatten eine Beerdigung, sogar mehr als eine. Da konnten wir Gott nur danken, wie diese Verstorbenen, die wir beerdigt haben auf Sisabantu, in die Ewigkeit gegangen sind. Gott hat sie vorbereitet, war ihnen gnädig und sie haben das Ziel erreicht. Sie sind von Jesus aufgenommen worden im Himmel. Und es ist gut, dass wenn wir zusammen sind, dass wir einander daran erinnern, dass es einen Tag gibt, der wird brennen wie ein Feuerofen. Und vergesst nicht, ob ihr jung seid oder alt, dass dieser Text für euch ist. Und dass da eine Axt, ein Beil ist angelegt an jedem Baum. Dieses Beil ist bereit. Und nicht nur bei alten Leuten, nicht nur bei Großvätern und Großmüttern, sondern auch bei Kindern oder Jugendlichen. Nein, sogar wird die Axt an junge Leute gelegt. Man kann auch als Kind sterben oder als Jugendliche oder wenn man ein mittleres Alter hat. Wir haben am Radio schreckliche Neuigkeiten gehört, wo ein Haus in Brand geschlagen ist und wo die Leute, die drin waren, verbrannt sind. Und man konnte die Leichname nicht mehr erkennen. Die waren nur noch Kohle, waren unerkennbar. Und niemand weiß, wie dieses Feuer ausgebrochen ist, was passiert ist. Und wir wissen nicht, wie jener Tag sein wird, wann der Tag in unserem Leben kommen wird und wie er kommen wird. Ob dann viele sterben werden an diesem Tag, der plötzlich kommen wird, wir können es uns nicht vorstellen jetzt. Ihr wisst ja, wie ein Feuer ist. Und wenn dieser Ofen, von dem Gott hier spricht in Maleachi, wenn der Ofen brennt, dann könnt ihr euren Finger da nicht reinstecken, könnt nicht mal in die Nähe dieses Feuers kommen. So wie man nicht bei einem irdischen Feuer seinen Finger reinstecken kann, schon gar nicht bei diesem Feuer, dem himmlischen Feuer. Da kannst du deinen Kopf nicht reinstecken und kannst nicht sagen, ja, lass mich mal reingehen und will mal fühlen, wie heiß das ist. Das wird nicht gehen. Viel zu heiß. Ihr werdet gleich verbrennen, wenn ihr nur in die Nähe dieses Feuers kommen werdet. Nun wollen wir hören, welche Leute in diesem Feuerofen verbrennen werden. Es sind die Stolzen, die Arroganten. Wollen wir mal nur über diese Leute nachdenken, über dieses Wort. Die Stolzen, die Überheblichen. Die werden an jenem Tag in diesem Feuer brennen. Oh, Geschwister, was ist das nicht für eine Sünde, eine Krankheit, wo man so stolz ist, wo man denkt, ich bin doch jemand. Wie gut bin ich nicht? Und du siehst dich selbst als jemand wunderbarer, besonderer. Dabei bist du gar nichts Besonderes. Vor allem, wenn du schöne Kleider anziehst, wenn du bestimmte Kleider anziehst, dann bildest du dir was drauf ein und du denkst, du siehst so gut aus, du bist so hübsch. Und wenn du sprichst, vielleicht wenn du eine Rede hältst, dann hört man einfach, wie stolz du bist. Du kannst es gar nicht verbergen. Man hört, du bist eingebildet. Du hältst viel von dir selbst. Und sogar Mädchen, die aufwachsen, Teenage-Mädchen, die denken von sich selbst so viel und so groß und die denken, sie wissen jetzt, was man macht und wie man sich benimmt und sie findet, ihr braucht man nichts mehr sagen. Und wenn sie zur Kirche kommt, ja, da kommt sie so stolz da rein. Es gibt ein englisches Sprichwort, das heißt, sie hat schon ein Bart. Das ist ein englisches Sprichwort. Und ich möchte jetzt dazu fügen, wie ist eine verheiratete Frau, die ihren Mann rumkommandiert, die meint, sie weiß alles besser als ihr Mann und sie hat die Hosen an im Haus. Und das englische Sprichwort sagt, sie hat ein Bart. Und sogar ein kleiner Junge, kleine Mädchen, die denken auch schon, sie haben was zu sagen und können in der Familie alle rumdirigieren und kommandieren und meinen, alle müssen auf sie hören und nach ihrer Pfeife tanzen. Aber wisst ihr, so jemand sollte irgendwo auf dem Feld sein und Kühe hüten oder zu einer Schafherde gucken. Das Ego, mein Ich, oh, das sitzt auf dem Thron und ich regiere. Ich meine, ich weiß alles besser, ich kann alles, ich bin so gut, ich muss nichts mehr lernen. Kann es sein, dass solche Sachen mein Herz, mein Leben regieren, dass ich so ein Typ bin? Und es gibt Leute, die sind so stolz auf sich selbst, auf ihren Körper, auf ihre Kleider. Und wenn sie gehen, man kann es einfach sehen, ihre Gangart, man sieht einfach, wie stolz sie sind. Einmal warteten wir auf jemand, ich will es keinen Namen nennen, da lebte mein Vater noch. Und dann sagte mein Vater, weißt du, jetzt haben wir so lange auf die Person gewartet, wir wollten doch eigentlich schon losfahren. Und dann sagte ich zu meinem Vater, weißt du was, ich glaube, die Person, die ist noch bei ihrer Familie und die bewundern einander sich gegenseitig und finden sich so toll und schauen sicher, was sie noch anziehen und wie sie auftreten können. Und wir warteten, wir wollten losfahren, wir wollten wohin gehen. Aber die Person hat sich tatsächlich vom Spiegel noch angeschaut, von allen Seiten, ob sie schön aussieht. Und wenn, als dann die Person endlich ankam, sie kam außer Atem an, aber hat sich nicht mal entschuldigt, nicht mal gesagt, es tut mir leid, dass ich zu spät bin, verzeiht mir bitte, dass ich euch habe warten lassen. Nö. Nix, aber so kann ein Mensch stolz sein, so von sich selbst eingenommen denken, nur an sich selbst. Alles dreht sich um ihn oder um sie. Frauen. Vielleicht habt ihr kurze Haare, aber die Haare bedeuten euch so viel. Die kurzen Haare, da guckt ihr, dass jedes Haar am rechten Platz ist. Und wenn ihr lange Haare habt, dann schwingt ihr sie so zurück, euch die langen Haare. Und jeder merkt, sie ist sich von ihren Haaren sehr bewusst. Meine Tochter hat mir erzählt, dass viele ihr keine Arbeitsstelle bekommen, dann gehen sie für ein Interview, weil sie eine Stelle bekommen möchten, stellen sie sich vor und dann sind sie da fürs Interview, Vorstellungsgespräch und dann werden ihnen Fragen gestellt und dann zeigen sie so, schütteln sie so ihr Handgelenk, um zu zeigen, was für Schmuck sie tragen und was für eine Uhr sie haben, welche Marke. Sie wollen Eindruck erwecken. Oder sie tun ebenso mit ihren Haaren so wichtig, so schwungvoll, gehen ihre Haare hinter die Schultern. Und genau deshalb bekommen sie die Stelle nicht. Nur weil sie etwas sein wollen, was sie gar nicht sind. Sie tun, wie wenn sie wichtig wären und gut. Und solche werden gar nicht genommen. Und jetzt gebe ich denen, die Anstellungsgespräche führen, Vorstellungsgespräche haben, könnt ihr lernen, auf was ihr achten sollt, was für Leute ihr nicht anstellen sollt. Die, die nur äußerlich gut erscheinen wollen und Eindruck erwecken, dabei können sie gar nicht viel, sind arrogant, überheblich. Manchmal kommt's raus, in der Frisur, andere schminken sich und haben Lippenstift und weiß ich was alles oder Nägel lackierte, lange Nägel und wollen jetzt da Eindruck erwecken, dass sie wirklich von einer höheren Klasse Leute kommen. Nein, das sieht man schon von Weitem, ist wie ein Pfau, der seine Federn stellt. Ja, ihr wisst ja, wie ein Pfau es macht, wenn er seine Federn aufstellt und sie noch so schwingt. Und da kann man ihn nur bewundern und das wollen solche Leute, bewundert werden. Und das ist schrecklich. Das ist so abscheulich, wenn dieser Geist in einem Menschen drin steckt, dieser Stolz, dass er gesehen werden will und bewundert werden will. Und so ein Mensch kann nicht mal anständig grüßen, kann nicht mal sagen, guten Tag, Frau so und so, guten Tag, Herr so und so. So stolz, fühlt sich zu gut, um jemand Minderwertiger, in seinen Augen Minderwertiges zu grüßen. Wenn du jemand werden möchtest, dann musst du dich demütigen können. Dann musst du dich beugen können und nichts sein. Wir gingen mit einer bestimmten weißen Person in ein Zulu-Tal hinunter. Und dann gingen wir zu einem Baum. Und dann standen wir unter diesem Baum und riefen den Namen einer bestimmten Frau. Und sie sagte nämlich, wenn ihr kommt, dann bitte kommt bei mir vorbei, weil ich möchte einen Segen empfangen. Und wisst ihr, ich war so gesegnet. Und ich dachte, was die Frau getan hat und was Pastor Stegen getan hat, das war erstaunlich. Ich möchte so sagen, es war die Mutter von einem bestimmten Zuhause, einem bestimmten Gebiet. Sie wollte nicht am Segen vorbeigehen, den Segen verlieren. Sie wollte, dass wir uns melden, wenn wir in ihrem Gebiet sind. Und wir sagten dann Pastor Stegen, der mit uns unterwegs war, hier ist eine Frau, die möchte so gern dich treffen und gesegnet werden. Und er ist darauf eingegangen und hat das angenommen und ist zu dieser Frau gegangen. Und wir sind hinter ihm hergegangen, Missionar Stegen. Wir sind in seinen Fußstapfen gefolgt. Und hört gut zu. Das hat uns geholfen, was wir mit Pastor Stegen gelebt haben. Und wenn ihr auch denkt, was sagt er da vorne auf der Kanzel, dann hört auf die Krähe, die kräht. Wenn ihr auch denkt, ich habe eine Stimme wie eine Krähe, hört drauf, dass ihr empfangt, was Gott euch sagen will. Aber die Entscheidung liegt bei euch. Ihr könnt es annehmen oder nicht. Ich möchte das weitergeben, was ich fühle, Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und wie gesagt, ihr könnt es aufnehmen, gebrauchen oder wegschmeißen. Und dann geht's weiter in dem Text. Aber die, die Böses tun, die werden sein wie Stroh. Wie Stroh. Und ihr wisst ja, wie Stroh brennt. Und jeder weiß, was für ein Leben er geführt hat. Jeder weiß und ist sich davon bewusst, was er in seinem Leben getan hat. Du weißt, was dich immer wieder gefangen nimmt, an was du gebunden bist, woran du versklavt bist. Aber wenn der Herr kommt und dich holen will, abholen möchte, in welchem Zustand findet er dich? Trifft er dich an? Bist du noch gebunden an diese Sünde, die du immer wieder begehst? Immer die gleiche Sünde. Du bist daran versklavt. Wann wirst du dich von diesem Bösen trennen? Denn es heißt, an jenem Tag werden wir wie Stroh sein. Wie trockenes Holz. Ihr wisst ja, wenn etwas trocken ist und man ein Streichholz da reinwirft, Das lodert auf wie ein Riesenfeuer. Aber junge Bäume, die sind noch voller Saft. Aber wenn sie abgehackt werden, werden sie trocken. Und wenn du so ein Baum ins Feuer geworfen wird, brennt er gut. Und so bist du wie ein solcher Baum, wenn du immer in der Sünde lebst, immer sündigst. Und du gewöhnst dich an deine Sünden. Wie oft bist du nicht schon zurückgekommen und hast immer die gleiche Sünde bekannt? Immer das Gleiche macht dir Mühe und du stolperst über das Gleiche. Und wenn du dich nicht trennst von dieser Sünde, dich entscheidest, ihr den Rücken zu kehren, wirst du damit weiterleben und Gott sieht, wie du lebst. Du, der du in Sünde lebst und du tust es bewusst und mit Absicht, wo führt dein Weg hin? Beantworte diese Frage. Wo führt dein Leben dich hin? In die Sünde? In die Hölle? Sag mal, bist du auf dem Weg zum Himmel oder auf dem Weg zur Hölle? Führt dein Weg nach oben oder nach unten? Egal, ob du nach unten schaust, wenn du jetzt die Predigt hörst, oder nach oben. Die Frage ist, wo führt dein Lebensweg dich hin? Bist du auf dem Weg zum Himmel oder auf dem Weg zur Hölle? Und du, junger Mensch, du Kind, wie sieht's mit Fleischeslust aus in deinem Leben? Hast du unreine Gedanken? Tust du Sachen, die dich beflecken, die dich unrein machen? Dann komm ans Licht damit, bekenne deine Sünden, dass wir mit dir beten können und du frei wirst und du überwinden kannst. Wie kannst du dich überhaupt Christ nennen, wenn du Sünde hast in deinem Leben, wenn die Sünde dich noch beherrscht? Wo führt dein Weg hin, wenn du Sünde duldest in deinem Leben, wenn du sündigst? Sag mir jetzt, antworte die Frage, bist du Jesus schon begegnet? Bist du gerettet worden? Hat er dich freigemacht oder nicht? Wenn du noch frech antwortest und wenn du deinem Vater oder deiner Mutter eine freche Antwort gibst oder mit deinen Geschwistern zankst und nicht lieb sprichst und umgehst, bist du dann auf dem Weg zum Himmel? Nein. Bist du nicht. Wenn ihr euch noch zankt und unfreundliche Worte habt, egal wo du dich befindest, wo du auch zuhörst, wo führt dein Weg dich hin mit dem Leben, das du führst? Wir müssen den Himmel hier auf Erden erleben und empfangen, jetzt wo wir noch die Gelegenheit haben, uns zu entscheiden. Oder habe ich noch Rassismus in meinem Herzen? Bestimmte Nationen, die ehre ich, die nehme ich an, andere nicht, die verachte ich. Auf die schaue ich runter. Wenn du noch in deinem Herzen Verachtung hast für eine andere Nation, andere Rasse, wenn du als Weißer einen Schwarzen verachtest und denkst, oh, was sind das für Leute, oh, was können die, oder du als Schwarzer einen Weißen, dann kannst du ja nicht in den Himmel kommen, weil dort werden alle sein. Das muss schon im Leben hier aussortiert werden. Dein Herz muss rein sein, du musst alle Menschen gleich lieben können. Und das ist wie eine Kakerlake, so ein Käfer. Der ist noch in deinem Leben, krabbelt der rum und der kommt und geht und du kannst ihn nicht packen und erwischen und töten. Hast du noch solche Käfer in deinem Leben? Und wenn du im Büro bist, wenn du am Arbeitsplatz, wo du bist, man erkennt deinen Rassismus in deinem Leben. Du gehst mit deiner gleichen Rasse anders um als mit den anderen. Man spürt, da ist nicht Einheit. Nun bekehre dich davon und werde ein neuer Mensch, Mach, lass Gott alles neu machen werden in deinem Leben. Und man kann es einem Menschen ansehen, einem Mädchen, ob sie rein ist oder nicht. Man kann es sogar einer Frau ansehen, wie sie läuft, ob sie eine reine Frau ist oder nicht, ob sie hinter Männern her ist oder nicht, ob sie einen Flirtgeist hat. Und genauso bei den Männern, so wie sie schauen, wie sie Mädchen anschauen, kann man sehen in seinen Augen, ah, der wird noch von schlechten Gedanken geplagt. Und genauso Mädchen. So, wenn sie so in ihren Augenwinkeln gucken, dann sie haben noch Augen für Jungs. Und sie schauen Jungs anders an als Mädchen. Und sie hat vielleicht nicht die Freiheit, zu ihm zu gehen und mit ihm zu reden in der Öffentlichkeit. Aber im Herzen brennt dieses schlechte Feuer. Und sie hat Gedanken über Jungs und sie spürt was, wenn sie an Jungs vorbeigeht. Wo führt dein Weg hin, wenn das in deinem Herzen ist? Meinst du wirklich, du kommst in den Himmel? Nein, wenn dieses böse Feuer in dir brennt, bist du auf dem Weg zur Hölle. Und wenn dieser Tag in deinem Leben anbricht, dieser Tag vom Feuerofen, wo das Feuer lodert und brennt, wie in einem Kaminfeuer, was wird mit dir geschehen? Wirst du vom Feuer verzehrt werden, weil du Sünde in deinem Herzen, mit deinem Leben hast? Die Stolzen und die, die Böses machen, für die wird der Tag kommen und da wird ein Ort sein, wo sie bleiben werden. Jetzt lesen wir den zweiten Vers. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, zu euch will ich sagen, ihr seid wie die Sonne der Gerechtigkeit, ihr werdet aufgehen wie die Sonne der Gerechtigkeit. Ihr werdet aufgehen, der Tag wird aufgehen wie die Sonne der Gerechtigkeit mit Flügeln, die Heilung bringen. Und ihr werdet ausgehen und euch freuen wie ein junges, gemästetes Kalb. Ihr werdet hüpfen und springen vor Freude wie junge Kälber, wenn sie aus dem Stall gelassen werden. Habt ihr schon mal ein Kalb gesehen, ein Kälbchen, das gesättigt ist, das gerade getrunken hat bei der Mutter und Milch getrunken hat und jetzt ist es so froh und fröhlich, es hüpft auf dem Feld, auf der Weide, freut sich, weil es ihm gut geht und der Magen, der Bauch voll ist, ist glücklich. Nun, dein Leben, ist dein Leben ein solches Bild? Bezeugst du das täglich, dass der Herr Jesus in deinem Leben ist? Dass du Freude hast und du springst vor Freude wie ein junges Kälbchen, ein Mastkalb. Und wer lebt so? Die, die Gott fürchten, die seinen Namen fürchten. Die haben diese Freude und Freiheit im Herzen. Und wo du sagst, ich gehöre zur Kumalo-Familie, ich gehöre zur Kiese-Familie, wie kann ich so etwas tun? Was werden die Leute von mir sagen? Oder du gehörst zur Jussen-Familie, vielleicht ist das dein Familienname, dein Geschlechtsname. Wie kann ich so etwas tun von der Jussen-Familie? Was werden die Justens sagen oder die Stegens? Was werden die Stegens sagen, wenn ich so rede, wenn ich eine solche Sprache führe? Was wird mein Vater sagen, wenn er hört, dass ich so etwas getan habe und ich heiße Kombrink? Mein Nachname ist Kombrink. Und das bedeutet, jeder Name hat eine Bedeutung. Und wenn sie herausfinden, ich gehöre zur Kombrink-Familie und ich habe so etwas getan, was werden die Leute über uns denken, über mich? Das hätten sie nie von uns erwartet, dass wir Schneiders oder Schobben so etwas tun werden. Und so steht es in Vers 2. Die, die meinen Namen fürchten, die sind wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Gerechtigkeit mit Flügeln der Heilung. Und wenn ich etwas Böses tue und meine Eltern sind nicht da und sie wissen nichts davon, aber dann kommt es raus, dann kommt es ans Licht. Die Sache fliegt auf. Als wir noch in Mapumulu wohnten, dann war Pastor Stegen nicht da, dann hat er uns Hausaufgaben gegeben. Und dann sagte er zu uns, ich möchte, dass ihr hört, was Gott zu euch sagt. Und wenn ich zurückkomme, sagt mir, was Gott euch gesagt hat. Betet, dass Gott mit euch spricht über dies, über dies, über dies. Das haben wir gemacht. Dann haben wir gebetet und wir haben uns hingekniet und haben gesagt, oh Herr, bitte, offenbare mir etwas. Sprich zu mir, dass wenn Pastor Stegen wiederkommt und uns fragt, was hat Gott euch offenbart, dass ich etwas sagen kann, dass ich ihm antworten kann und sagen, Gott hat mit mir gesprochen, dies und dies und dies hat er zu mir gesagt. Und wisst ihr, dann bin ich gegangen und auch meine Schwester. Aber ich habe nicht meine Schwester gefragt, was hat Gott dir gesagt? Nein, jeder war allein vor Gott und hat Gott gebeten, Herr, bitte rede zu mir persönlich. Und dann sind wir voll Respekt und mit Zittern zu Pastor Stegen gegangen, weil wir nicht sicher waren, war das jetzt wirklich von Gott oder nicht? Haben wir das Rechte gehört? Und haben ihm gesagt, was Gott uns gesagt hat. Und vielleicht hatten wir einen Traum oder eine Vision während der Nacht. Und wenn wir etwas geträumt haben, dann haben wir das sofort aufgeschrieben. In der Nacht haben wir das aufgeschrieben und am Morgen haben wir den Traum einer erwachsenen Person mitgeteilt und dann wurde geprüft, ob dieser Traum in Erfüllung gehen wird oder nicht. Daran konnte man erkennen, ob der Traum echt war von Gott oder nicht. Und wenn die Kinder manchmal allein zu Hause sind, dann machen sie dumme Sachen, dann treiben sie Unfug, machen Unsinn und dann sind sie nicht mit Gott beschäftigt. Und sie machen Dummheiten, wo sie genau wissen, sie sollen das nicht tun, anstatt dass sie mit Gott beschäftigt sind, am Abend in der Bibel lesen. Und wenn die Eltern zurückkommen, dann können sie sagen, Papa, Mama, hört mal, was Gott mit mir geredet hat. Darf ich es euch mal vorlesen? Am Abend, bevor ich geschlafen habe, habe ich gebetet, die Bibel aufgeschlagen, gelesen oder am Morgen. Und Gott hat zu mir geredet. Und was beherrscht dich in deinem Leben? Ist es dein Handy? Und immer willst du mit deinem Handy spielen. Du willst immer deine Filme angucken. Und das ist dir wichtig, wichtiger als Gottes Wort. Das lenkt dich ab. Ah, Hilfe, diese Handys. Wie haben sie nicht schon viele Leute versklavt und gefangen genommen? Aber wisst ihr, ein Telefon ist dafür erfunden worden und ein Handy hat seinen guten Platz. Das ist, dass wir einander anrufen können, dass wir miteinander sprechen können, soll eine Hilfe sein. Aber wisst ihr, nicht um Unfug damit zu treiben. Ich bin so froh, dass ich diese Smartphones nicht gebrauchen kann. Ich bin so froh, dass ich nicht weiß, wie man auf Webseiten kommt, wo man Pornografie schauen kann, schlechte Geschichten lesen, schlechte Bilder anschauen oder schlechte Filme runterladen. Bin so froh, dass ich nicht weiß, wie das geht, weil ich weiß, was für Gift das ist und wie man vergiftet werden kann von solchen Sachen. Weil wenn man anfängt, schlechte Sachen anzuschauen, dann wird man nie genug bekommen. Man ist nie zufrieden. Man will immer mehr und mehr und mehr. Und ich möchte euch sagen, ihr, die ihr davon angezogen werdet und reingerissen werdet, wisst ihr, die Leute, die solche Filme machen und aufs Internet tun, die beten zum Teufel, das sind Satanisten und die wollen, dass ihr in die Fänge des Teufels kommt, dass ihr von ihm ergriffen werdet und in seine Klauen kommt. Da liegt ein Fluch drauf. Und wisst ihr, wenn ihr euch damit beschäftigt, dann bringt ihr ein Fluch auf euch, wenn ihr gerne nackte Leute anschaut, ob sie jung sind oder alt. Und das sieht man einem Menschen auf dem Gesicht an, ob er gebunden ist an Sünde oder nicht. Die haben so einen bestimmten Gesichtsausdruck, so ausgelaugt und griesgrämig und eingefallen, so gehärmt. Und man sieht, dieser Mensch lebt nicht richtig. Der ist mit finsteren Sachen beschäftigt. Oh, es ist traurig, schrecklich, wie böse Geister Menschen beherrschen und sie versklavt sind an Böses. Und dann sieht man junge Männer und sie schauen ihre Väter an und staunen, wie ihre Väter sich kleiden. Sogar die Väter haben so enge Hosen an, wie die Jugendlichen heute anhaben. Diese engen Hosen, die Männer heutzutage tragen, das ist schlecht und ist böse, weil die erwecken die Fleischeslust. Und da soll man sich anständig anziehen und nicht so. Wir müssen treu sein, Gott treu sein bis zum Ende. Dann werden wir die Krone des Lebens empfangen. Nur wenn wir durchhalten bis zum Ende. Geschwister, wenn ihr auch nur das heute mitnehmt, wir müssen treu sein bis in den Tod, bis zum Tod, dann werden wir die Krone des Lebens empfangen. Und wenn wir auch gezüchtigt werden und wenn Leute uns angreifen und schlecht über uns reden und uns schlagen, nicht vielleicht mit Stöcken, aber mit bösen Worten, wir müssen durchhalten, egal was Leute übers Evangelium sagen, wie sie es in den Dreck ziehen und uns verleumden und über uns spotten. Das macht nichts. Wir müssen stehen für den Herrn. Wir müssen ihm treu sein. Wir müssen im Licht und in der Wahrheit leben. Und du als junger Mann und ihr jungen Mädchen, ihr müsst Gott dienen als reine junge Mädchen und als reine Jungs. Und auch ihr Älteren müsst Gott treu sein, aufrichtig. Aber es gibt Frauen und Männer, es gibt Witwen, die haben keine Männer mehr und sie sagen, dass sie nachts schlechte Träume haben und es geschieht mit ihnen nachts. Sie haben Erscheinungen. Geister besuchen sie. Und wenn auch ihr Mann nicht mehr lebt, kommen nachts diese Gestalten und sie erleben etwas. Ihr müsst damit ans Licht kommen. Das sind die Dämonen des Teufels, die er nachts rumschickt, um Menschen zu quälen. Wisst ihr, Satanismus, der ist reif heutzutage. Der Teufel hat sich aufgemacht und will die Erde verschlingen und die Menschen verschlingen. Andere, die wollen dich vielleicht beeinflussen und diesen bösen Geist dir weitergeben, dann umarmen sie dich. Und indem sie dich umarmen, sie haben diesen Teufel in sich, diese Dämonen, indem sie dich umarmen, geben sie diesen bösen Geist an dich weiter. Und es gibt Leute, wenn sie dir die Hand geben und sie tun es auf eine bestimmte Art und Weise, geben sie dir einen Handschlag und dadurch geben sie den Dämon weiter an dich. Diese bösen Geister gehen von ihnen in dich hinein. Aber wenn du Jesus hast, wenn du den Heiligen Geist in dir hast, kann nichts mit dir geschehen. Bist du geschützt, bist du sicher, dann kann dieser böse Geist nicht in dich hinein. Aber wenn du Sünde in deinem Leben duldest, wenn du Trotz duldest, wenn du stolz bist, dann wird dieser böse Geist in dich hineinkommen, dieser Frosch, dieser Tiger, der wird in dir leben und herrschen.
We thank you, the Lord, for this word.
Wir danken Gott für sein Wort, für dieses Wort. Wisst ihr, es kann etwas sein, was ihr nur gehört habt. Und es ist weit weg von dir. Und es ist etwas, was du gehört hast, aber du denkst, es hat mit dir nichts zu tun. Aber die Sache, die du gehört hast, die ist böse und die wird mal im Feuer brennen. Wisst ihr, es ist ernst, was wir gehört haben. Wir müssen es ernst nehmen, weil wir wissen nicht, wann dieser Tag über uns kommen wird. Und es geht nicht nur darum, dass wir auf diesen Tag warten und nur darauf warten, nur mit Warten beschäftigt sind. Nein, Gott will dich gebrauchen. Er will dich gebrauchen, dein Leben. Als er möchte, dass du ein Instrument in seiner Hand bist. Und heute musst du jetzt aufwachen, musst du wachgerüttelt werden und etwas dagegen tun. Und vergeude deine Zeit nicht. Und du wirst nie wieder so alt sein wie heute. Du wirst nie wieder so alt sein, wie du heute bist. Und du wirst diesen Tag, den heutigen Tag, nie wieder bekommen, nie wieder erleben. Darum, wach auf. Werd wach. Und darum sind diese Sachen aufgeschrieben worden. Asaf, der ging auf einen bestimmten Weg. Und für ihn war das alles weit weg. Er schaute die bösen Leute an, die schlecht, und er dachte, die haben es gut, die haben so viel Erfolg, denen geht's so gut. Aber etwas, was weit weg ist von dir, bring es ganz nah zu dir. Und dann frag dich, Herr, wenn das heute geschehen würde, was ich sehe, was ich höre, was würde mit mir passieren? Und Asaf sagte, da sind mir die Augen aufgegangen, als ich das Ende dieser Leute sah. Das hat mir die Augen geöffnet. Unsere Augen sollten geöffnet werden. Wenn Gott uns warnt, dann ist das eine ernste Sache. Dieser Tag wird kommen und du weißt nicht, wann dieser Tag kommt und wie er kommt. Dieser Tag kann irgendwann in deinem Leben anbrechen. Darum sei bereit dafür. Junge Leute, Kinder, gebraucht eure Zeit. Gott ruft euch. Gott sagt es uns so klar heute, dies wird kommen, dies wird geschehen. Und Gott warnt uns heute. Und lass dich nicht von anderen Sachen wegtreiben und ablenken. Wisst ihr, wenn ihr in Sünde lebt, wenn ihr die Sünde nicht überwindet, dann ist es, wie wenn dein Leben in einen Ofen kommt. Dann lebst du wie in einem Ofen. Wenn du weißt, wie du geplagt bist und wie du nicht schlafen kannst nachts, wegen den Sachen, die dich quälen, dein Gewissen quält dich, weil du weißt, was du getan hast, wie es in deinem Leben aussieht. Weil du Sachen vermischt. Du lebst nicht ganz für den Herrn. Du gibst Gott nicht alles. Du bist wankelmütig. Du hinkst auf beiden Seiten. Du machst nicht ganze Sache. Du meinst es nicht ernst mit Gott. Und du denkst, ha, aber die Person, die hat jetzt einen Kühlschrank und Stühle und einen Tisch. Und schau, hat es einfach genommen, hat nicht dafür gearbeitet oder bezahlt, hat es einfach gestohlen. Es geht ihm gut, nichts Schlechtes passiert ihm. Ja, so also kann ich das doch auch machen. Besonders ihr, die ihr in Häusern lebt und Nachbarn habt, ihr seht, was die Nachbarn machen, wie sie leben, und dann denkt ihr, oh, die machen verkehrte Sachen, aber es geht ihnen gut. Aber ihr seht ihre Herzen nicht. Ihr seht nicht, was aus ihnen werden wird. Lass dich nicht von solchen beeindrucken und irre führen. Und vielleicht bist du nur eifersüchtig auf sie und du denkst, was die haben, will ich auch haben und ich werde es mir auch beschaffen. Du weißt, was in dir vorgeht, wenn du die Nachbarn siehst oder die Frau des Nachbarn. Und dann lerne von Asaf. Du siehst die Sachen, du schaust sie an, aber Asaf sind die Augen aufgegangen, als er das Ende dieser Leute sah, was mit ihnen gar, was mit ihnen geschah. Und so kannst du beeinflusst werden und du lässt dich vom Leben anderer beeinflussen und lebst auch wie sie, sprichst wie sie, benimmst dich wie sie und so weiter. Und du musst es ernst nehmen. Du weißt, was Gott von dir erwartet. Aber Leute können viel reden. Was ist Reden? Jeder kann reden. Aber lass dich nicht davon beeindrucken und lass dich nicht davon mitziehen. Und vergiss nie, denk immer daran. Ruf dir das immer in Erinnerung. Ein Mensch, der viel redet und stolz und arrogant ist, wie wir gehört haben, der und solch ein Mensch, der spricht viel. Und wenn du solch ein Mensch anschaust, sein Leben, der so groß reden kann, so groß tun kann, große Worte, große Reden schwingen kann,
und sein Leben anschaust, dann siehst du, was hat er überhaupt erreicht im Leben? Wo hat er es hingebracht? Es ist leer, nichts. Was hat er überhaupt zustande gebracht? Nichts, überhaupt nichts. Kann nur groß reden, prahlen. Und Leute können so reden, jo, ich will dies machen, ich will das machen. Ey, das macht man so, sie wissen Bescheid und haben viel zu sagen. Pass auf, solche Leute, wenn sie dir den Kopf voll reden. So ist es, die bringen es zu nichts. Die leben irgendwo in ihrer eigenen Fantasiewelt. Und wenn man sie fragt, du hast so viel zu sagen. Du weißt immer alles. Zeig mir mal, was du gemacht hast. Und haben sie dir nichts zu zeigen? Nun, jetzt auf Sisabantu. Wir brauchen gar nichts mehr zu sagen. Wenn Besucher kommen, müssen wir ihnen nur zeigen, was Gott getan hat. Sie gucken nur Gottes Werk an. Und dann staunen sie. Und wir haben es leicht, die wir jetzt leben und auf Sisabantu sind. Onkel Erlo ist vorausgegangen. Missionar Stegen, der hat hart gearbeitet und Gott hat ihn gesegnet und das Frucht von seinem Leben. So, wir brauchen nur die Frucht anschauen. Wir brauchen es nur den Leuten zu sagen. Oh, dann staunen sie über die Radiostation, über die Gewächshäuser. Und so vieles, wir haben's gut. Darum, er ist uns ein gutes Vorbild. Und wir müssen so leben, dass gute Frucht aus unserem Leben entsteht. Habt ihr gehört, was das bedeutet? Die Sonne der Gerechtigkeit wird aufgehen. Was bedeutet das? Das kann man nicht beschreiben. Und wir bekommen Flügel. Und Flügel mit Heilung. Und wir können hochfliegen. Wir bekommen plötzlich Kraft. Wir sind ganz verändert. Wir können in die Höhe steigen, wie ein Adler. In die Lüfte. Ich denke, es war im Jahr 1974. Ich kam zum ersten Mal hierher. Und ich habe zum ersten Mal meine Sünden bekannt. Und als ich da rauskam aus der Seelsorge, da fühlte ich, als hätte ich fliegen können. Ich war so glücklich. Ich fühlte, wie wenn ich Flügel hätte und ich fliegen könnte, weil diese Last weg war. Ich hatte ein reines Herz. So, Gott will kommen. Und er möchte in unserem Herzen wirken. Er möchte, dass diese Sonne aufgeht in unserem Leben, die Sonne der Gerechtigkeit, dass sie leuchtet in unserem Herzen und wir Flügel bekommen und auf neue Höhen kommen in unserem Leben. Und wenn auch die Welt so dunkel ist, wie sie ist, und wenn es auch in Südafrika so finster ist, wie wenn es ist, wenn die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht in meinem Leben und in deinem Leben, dann wird eine Veränderung kommen. Das wird einen Unterschied machen. Da wird eine Veränderung stattfinden. Mögen wir das neu erleben, dass wir erleben, wie diese Sonne aufgeht, wie Jesus uns neu macht, aufgeht in unserem Leben. Und dass wir erkennen, mein Familienname, mein Nachname, mein Geschlechtsname ist Christus. Ich bin nach seinem Namen genannt. Und möge doch Christus sichtbar sein in meinem Leben. Wir beten, Herr Jesus, hilf uns, dass wir Inventar machen in unserem Leben, unser Leben untersuchen und prüfen. Und dass wir auf unsere Knie gehen und beten und sagen, Herr, ich habe gehört und gesehen, ich höre, was du sagst, ich habe gesehen, was du tust, aber bitte hilf mir jetzt, dass ich erkenne, wo ich stehe, dir gegenüber. Herr, du züchtigst uns, weil du uns liebst. Der Teufel will, dass wir brennen, verbrennen. Der Teufel will unser Leben zerstören und bringt böse Geister in unser Leben. Aber Herr, möge deine Sonne der Gerechtigkeit, möge Christus selber aufgehen in unserem Leben und hell leuchten und unser Leben völlig verändern und neu machen. Und dass wir Flügel bekommen zu fliegen vor dieser Welt. Und Herr, bitte möge diese Botschaft ausgehen in alle Welt. Herr, bitte sei bei uns und bleibe bei uns. Geh uns voran und zeige uns den Weg. Führe und leite uns auf deinem Weg. Herr, hilf uns mit allem, was wir zu tun haben, was vor uns liegt, jede Versammlung. Hilf und führe uns. Amen.